Buchstabensuppe, der Podcast der ISA-Autoren.
Heute spricht
Anja Janotta mit
Petra Breuer.
Was Kinder immer, immer, immer von uns wissen wollen.
Wie lange brauchst du, um ein Buch zu schreiben?
Ich benötige ungefähr ein Jahr, um ein Buch zu schreiben. Ich bereite mich ja da sehr intensiv darauf vor. Ich lese ganz viele historische Bücher, mache mir sehr viele Notizen, mache mir Gedanken, wie die Geschichte aussehen könnte. Und ganz am Ende, dann setze ich mich hin und beginne zu schreiben.
Wie kommst du auf die Ideen, um ein Buch zu schreiben?
Also die Idee für meine Bücher, die entstehen natürlich bei mir im Kopf nach einem sehr, sehr langen Denkprozess. Meine Kinderkrimi-Reihe, da bin ich aber ein bisschen auch so an die chronologischen Geschehnisse gebunden. Also ich habe im Jahr 1158 natürlich mit der Gründung Münchens begonnen und habe dann überlegt, was könnte weiter für die Kinder interessant sein, was nehme ich? Und so habe ich zum Beispiel die Duld rausgepickt oder Schloss Nymphenburg und habe diese Reihe jetzt im sechsten Band im Jahr 1810 enden lassen. Also ich bin ein bisschen mit meinen Ideen auch an Jahreszahlen gebunden, aber das heißt natürlich nicht, dass ich meine Fantasie nicht sprühen lasse, was da in diesen Zeiten alles passiert. Und da fällt mir schon immer wieder ganz viel ein, dass ich teilweise selber lachen muss und mir auf die Schenkel klatsche.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben?
Ursprünglich wollte ich eigentlich ganz was anderes werden. Ich wollte zur Kriminalpolizei, weil ich habe damals so viele Krimis gelesen und ich fand es so mega spannend, den Schlitzohren irgendwie das Handwerk zu legen. Dann hatte ich noch eine andere Idee. Ich wollte eigentlich Rennfahrerin werden. Das bin ich heute im Hobby. Und ja, so ein anderes Thema bei mir. Ich wollte eigentlich gerne Sprecherin werden, also im Radio. Traum von mir ist ja nach wie vor das Betttopferl zu sprechen, aber naja, es ist aus allen drei Ideen nichts geworden.
Hast du Haustiere?
Ja, ich habe einen Hund. Das ist die Stella. Das ist ein Golden Retriever-Weibchen. Und die wird mal eine Ausbildung bekommen zum Schulhund, zum Lesehund.
Hast du Kinder?
Ich habe zwei Kinder. Einen Jungen, den Gabriel, und ein Mädchen, die Raffaela.
Petra Breuer, 56 Jahre alt, schreibt als ISA-Autorin ganz besondere München-Geschichten. Sie spielen in der Vergangenheit und bringen den jungen Leserinnen und Lesern das Leben in der Steinzeit näher, erzählen von München im Mittelalter oder während der Hochzeit auf der Theresienwiese, die später zum Anlass des Oktoberfests wurde. Unterhaltsam, wissenswert und spannend sind diese Geschichten, die Petra seit 2012 in ihrem eigenen Verlag Fantasiereich herausgibt. Und deswegen haben auch schon unzählige Klassen in München die Abenteuer in München gelesen. Deswegen wurde Petra auch für den Tassilo-Preis der Süddeutschen Zeitung nominiert. Ihr neuestes Projekt? Ein Museumsführer durch das Museumsquartier. Ich freue mich schon auf das Gespräch mit ihr. Hallo liebe Petra, herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Talk zur Buchstabensuppe, zum Buchstaben. Suppen-Podcast der ISA-Autoren. Toll, dass es trotzdem geklappt hat, weil eigentlich hätten wir uns persönlich treffen wollen, aber leider ist bei mir ein Familienmitglied in Corona-Quarantäne und deswegen mussten wir dieses Interview leider per Telefon machen. Aber jede von uns, das kann ich schon mal verraten, hat natürlich eine Buchstabensuppe bei sich und ich fange jetzt mal das Schlürfen an. Lecker! Sehr gut. Schmeckt deins auch, liebe Petra?
Gut gewürzt. Wobei ich heute Abend noch eingeladen bin. Also hoffentlich habe ich heute Abend dann noch Hunger.
Sag mal, liebe Petra, wie ist das eigentlich gekommen, dass du Autorin geworden bist? Ist dir von Anfang an die Idee für Abenteuer in München im Kopf rumgeschwirrt?
Ich habe vor vielen, vielen Jahren, also wenn ich ganz ehrlich bin, im letzten Jahrtausend, habe ich irgendwie festgestellt, dass der Job, den ich gemacht habe, der hat mir einfach keinen Spaß mehr bereitet. Ich wollte was anderes machen Und ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert, schon immer. Und ich war, ja, das ist einfach so ein Steckenpferd von mir. Und dann habe ich mich erkundigt, wie kann ich mich mal weiterbilden, habe dann auch was gefunden im Institut Bavaricum, habe mich dann dort eingeschrieben und einfach nochmal die Schulbank gedrückt und die Geschichte zu München gelernt. Und damals, ja, habe ich dann begonnen, Stadtführungen zu machen. Da hatte ich noch gar nicht die Idee zu den Büchern. Dann kam, wie man das halt so kennt, gell, das erste Kind, dann kam das zweite Kind und ich konnte eigentlich überhaupt keine Stadtführungen mehr machen. Ich habe es versucht, als meine Tochter, also mein erstes Kind, 6 Wochen alt war. Das war das volle Chaos. Mein Mann stand Gott sei Dank mit dem hungrigen Kind an der Residenz, hat mich abgefangen. Wir sind um die Ecke und ich habe sie gestillt. Und dann habe ich festgestellt, nee, das geht nicht mehr. Und dann habe ich nach meinem zweiten Kind begonnen zu überlegen, Mensch, was könnte ich machen? Und als meine Kinder dann in der Schule waren, habe ich festgestellt, dass Bücher, Kinderbücher, da ein ganz guter Ansatz wären. Mhm. So hat sich das entwickelt. Also eigentlich erstmal, indem ich alles hingeschmissen habe, wieder von vorne angefangen habe und dann Stadtführungen gemacht habe.
Also du wusstest schon von vornherein, über was du schreiben willst.
Ich wusste von vornherein richtig, über was ich schreiben möchte, weil mir dieses Thema einfach liegt. Also ich sehe mich auch jetzt als Kulturschaffende, die dafür sorgt, dass das kulturelle Leben hier im Landkreis und in München, also besonders in München, entsteht und sich weiterentwickeln kann. Und ich hoffe, dass ich mit meinem Portfolio, das ich eben über die Jahre entwickelt habe, dass ich Kindern da einen Zugang zur Kultur ebnen kann. Und deswegen engagiere ich mich einfach auch so, weil ich immer wieder dieses super Feedback von den Kindern zurückbekomme, auch von den Eltern und Großeltern, aber wie toll sie das finden. Ja, es gibt immer so, auch bei den Stadtführungen, die ich ja für die Grundschulen mache, es gibt immer in jeder Führung 1, 2 Kinder, die mir direkt an der Seite kleben.
Für die machen wir es, gell?
Ja, ja. Dafür, für diese Kinder schreibe ich dann auch die Bücher. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz prima, dass ich hier so eine literarische Nische eigentlich habe, außerhalb dieser breiten Masse. Und das ist zwar für mich hart, aber mir ist es wahnsinnig wichtig, diese Heimatpflege, die ich damit mache, ja.
Du hast ja für diese Geschichten, mittlerweile sind 6 erschienen, gell? Mittlerweile gibt es 6 Abenteuer in München. Hast du ja einen eigenen Verlag gegründet, quasi um auch diese Geschichte so an den Mann zu bringen, wie du dir das vorgestellt hast. Da bist du ja Mädchen für alles, du machst ja alles.
Ja, genau. Wirklich, ich bin alles. Es ist manchmal ziemlich hart. Ich habe auch keine Aushilfspersonen angestellt. Also ich habe freie Mitarbeiter, die für mich arbeiten in meinem Verlag, die ich aber tatsächlich nur engagiere, wenn ich sie wirklich in dem Moment benötige.
Also für Grafik und Lektorat dann, oder? Mhm.
Für Grafik, Lektorat, Illustration, EDV, Fotografie. Ich habe 9 freie Mitarbeiter. Ja, ich bin tatsächlich Mädchen für alles. Ich schreibe meine Rechnungen selber. Ich verpacke die Kartons. Ich fahre zum Briefkasten mit dem Radl.
Ist eine große Bandbreite. Wenn du jetzt mal so überschlagen würdest, wie viel Prozent deiner Arbeit macht das Schreiben aus?
Ich glaube, das Schreiben ist wesentlich weniger als das, was es nach sich zieht. Ich sage mal, das Schreiben ist 40%, schätze ich mal. Wenn ich mich hinsetze und schreibe, dann geht das vom Kopf durch meinen Körper in meine 10 Finger und ich schreibe mit geschlossenen Augen und dann fließt das da rein und dann geht das zack, 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 weil ich weiß genau, was ich schreibe.
Das hätte ich gern.
Und ich kann tatsächlich wahnsinnig gut 10 Finger schreiben, Gott sei Dank. Ich sitze auf der Duld oder ich sitze im Turm des Doms oder ich sitze auf dem Viktualienmarkt und denk mir, so und so läuft es. Und dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich. Natürlich höre ich dann auch mal wieder auf und schaue, was ich geschrieben habe, weil ich vertippe mich natürlich auch und überarbeite das dann wieder. Und meistens ist es dann so, dann schlafe ich eine Nacht drüber und dann sitze ich am nächsten Tag und dann lese ich das noch 2, 3 Mal durch, dann fange ich an, hin und her zu schieben, zu überlegen und das muss anders sein, dann verdrehe ich die Sätze und dann fange ich wieder an, die Geschichte weiterzuschreiben.
Ich glaube, diesen Prozess kennen wir alle. Diesen Prozess mit dem, was da als erster Satz steht, niemals zufrieden zu sein. Und auch nicht, was da als zweiter Satz steht oder als dritter Satz. Ein erster Zehnte ist dann irgendwie annähernd da, wo man ihn gerne hätte.
Ich habe die Geschichte natürlich im Kopf. Ich bereite mich auf meine Bücher wahnsinnig vor, weil ich habe ja historische Themen. Meine Bücher sind ja so aufgebaut, hälftig, dass ich erstmal eine Abenteuergeschichte habe, in der was ganz Spannendes stattfindet, ja, mit meinen zwei Protagonisten. Dabei orientiere ich mich aber an Jahreszahlen und tatsächlichen Geschehnissen. So, und in der zweiten Hälfte, also ich habe praktisch eine Rahmenhandlung. In der zweiten Hälfte wird dieses virtuelle Buch von einem Mädchen namens Anna zugeklappt und die sagt, Opa, ich habe mein Buch zu Ende gelesen und jetzt zeigst du mir das alles in München. Und dann marschieren die beiden los.
Du recherchierst dann und dann merkst du aber plötzlich, da muss ich noch ein bisschen mehr wissen und da gehe ich dann nochmal vor Ort und recherchiere über die Dinge, die da damals gewesen sind.
Also ich mache natürlich wahnsinnig viel über Literatur. Vor Ort kenne ich eigentlich alles in- und auswendig, auch durch meine unzähligen Stadtführungen und die unterschiedlichsten Stadtführungen, die ich für groß und klein anbiete.
Kannst du das beziffern? Wie viele Tage recherchierst du an deinem Projekt?
Ja, ich weiß in der Regel schon ungefähr so, was mein nächster Sprung, meine nächste Jahreszahl ist, die ich anpeile.
Und wie merkst du, dass es genau der Hook ist, dass es dieser Plot ist, dass der sich darum ranken muss?
Ja, ich weiß ja schon immer ungefähr so, ich schreibe jetzt über die Duld und dann suche ich natürlich auch genau diese Dinger. Und dann stelle ich zum Beispiel fest, zur Duld gab es mal irgendwie, im 14. Jahrhundert gab es mal das Scharlachrennen. So, und dann vertiefe ich natürlich, was war denn das Scharlachrennen und was war das? Und dann stelle ich plötzlich fest, dass ich irgendwie noch was in meine Geschichte einbauen muss. Also die Geschichte habe ich so grob im Kopf. Um diese Idee herum spinne ich dann so die Tatsachen.
Das jüngste Buch spielt ja jetzt um 1800 und auch am chinesischen Turm und im englischen Garten. Ist denn das jetzt quasi das letzte oder planst du jetzt ein weiteres, das dann ein paar Jahre später spielt?
Ja, mein Band 6 ist momentan der letzte. Ich habe die Serie abgeschlossen im Jahr 1810, denn was danach noch kommt, ist ein bisschen langweilig. Ich habe aber so im Hinterkopf etwas für kleinere Kinder. Nächste Zielgruppe könnten dann so Vorschulkinder sein. Das ist so mal die nächste Idee, die ich habe, aber dazwischen kommen noch zwei andere Projekte.
Genau, du schreibst mich gerade an einem neuen, habe ich gehört.
Ich schreibe einen Museumsbegleiter für das Kunstareal hier in München, über alle Museen, die wir haben, alle Institute, die wir haben. Und den schreibe ich mit der Kaya Voss zusammen, ist meine Co-Autorin. Und das ist wirklich ein mächtiges Projekt, vor allen Dingen, weil ich möchte das tatsächlich im Oktober in Druck geben.
Boah, geiles Tempo.
Es ist sportlich, aber sagen wir mal so, ich bin so. Bei mir geht es zack, zack, zack.
Erscheint der Museumsführer dann auch im Fantasiereich Verlag oder in einem anderen?
Nee, der Museumsführer wird in meinem Verlag erscheinen, weil das Thema, das ich habe, das ist ja, und deswegen habe ich ja auch meinen eigenen Verlag gegründet, ich habe diese literarische Nische, München und ein bisschen Bayern noch. Und das interessiert die allerwenigsten Verlage. Ja, wenn einer Interesse gehabt hätte, einen Museumsführer für das Kunstareal in München zu machen, dann hätte er es schon längst getan. Und nachdem es keiner getan hat und ich seit 4 Jahren mit der Idee schwanger gehe, habe ich jetzt eben beschlossen, jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Also ich durfte ja schon mal einen Blick auf das Cover werfen. Das ist nämlich schon bei dir auf deiner Website von deinem Verlag. Und das sieht sehr, sehr, sehr künstlerisch aus und vor allen Dingen sehr außerirdisch.
Ich bin eigentlich sonst jemand, der es nicht so hat mit Aliens und ich weiß nicht, wie nennt man diese Schwerter, diese Lichtschwerter und Cowboys. Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, aber ich habe tatsächlich diesmal ein Alien. Und zwar, wenn man vor der Pinakothek der Moderne steht, dann gibt es dort ein wunderschönes ein wunderschönes Exponat. Das ist nämlich eine Art Skihütte. Das ist das sogenannte Futuro. Und plötzlich ist mir eingefallen, es ist vollkommen logisch, ein Außerirdischer ist mit diesem Futuro hier in München gelandet, weil er sich nämlich verflogen hat. Und schon war die Idee geboren und ich war so froh. Und dann habe ich also meinem Team und meiner Ansprechpartnerin im Kunstareal diese Idee unterbreitet und alle, wirklich alle waren Feuer und Flamme.
Er sieht zwar aus wie ein Alien, weil er hat 7 Augen, wenn ich das jetzt richtig durchgezählt habe, aber ist sonst eher ein, würde ich sagen, ein vergnüglicher Kerl und eigentlich sehr sympathisch.
Er muss sympathisch sein, ja. Er muss ja für die Kinder sympathisch sein. Ich habe in einem wirklich langen Findungsprozess habe ich eine neue freie Mitarbeiterin gesucht und ich habe tatsächlich jemanden gefunden. Ich war sehr, sehr glücklich drüber und die hat mir ein Beispiel gezeichnet und unser Außerirdischer sieht ein bisschen wie ein Farbklecks aus und kann sich aber in den unterschiedlichsten Situationen natürlich verändern. Also ich verrate mal, im Ägyptischen Museum hat er natürlich einen wunderschönen Haarschmuck oder Kopfschmuck, ist ja logisch, gell?
Also ich liebe ihn schon mal. Ich finde ihn super, super süß.
Er hat mittlerweile auch einen Namen. Wir hatten ja eine Instagram-Aktion zusammen mit dem Kunstareal, während des Kunstarealsfests. Und aus ganz, ganz vielen Vorschlägen hat ja eine Kinderjury, hat ja einen Namen festgelegt. Und mein kleiner Außerirdischer heißt ab sofort Oos mit 7 Oos, weil er hat 7 Augen.
Auch eine kleine Anspielung an den Wizard von Oz, oder?
Das weiß ich nicht, ob das eine Anspielung ist, aber ich fand es jetzt irgendwie, ich hatte immer mit Artie geliebäugelt, aber Oos finde ich jetzt auch sehr passend.
Sag mal, Petra, wolltest du eigentlich immer schon Autorin werden? Du hast ja einen kleinen Zwischenstopp gemacht, hast du gesagt. Warst du denn immer super in Deutsch zum Beispiel?
Nee, ich habe Deutsch gehasst. Ich habe Deutsch wirklich überhaupt nicht gemocht und ich weiß noch, der Lehrer Schmidt hieß er und Rektor war er und super streng. Der hat die Buben immer an den Härchen gezogen. Also fürchterlicher Mensch und ich hatte Angst vor dem. Und der hat uns in Grammatik abgefragt und ich habe so Angst gehabt, dass ich mich unter die Schulbank gesetzt habe. Und das zweite Mal kann ich mich erinnern, das war dann schon später. Da sollten wir ganz tolle Sätze mit, Tun-Wörtern schreiben. Und ich weiß noch, voller Feuereifer habe ich mich hingesetzt und geschrieben und ganz tolle Sätze. Und dann sagt mein Lehrer damals so einen Satz noch und ich habe mich gemeldet wie wild. Und dann durfte ich meinen tollen Satz vorlesen. Und die ganze Klasse hat gelacht, weil ich habe gesagt, der Schneider tut Kleider schneidern. Und alle haben gelacht und ich habe mich so geschämt. Das weiß ich heute noch. Also Deutsch war irgendwie damals mein Hassfach und ich bin so froh, dass sich das geändert hat.
Ich glaube, ich kann ja auch hiermit bekennen, man kann auch mit einer satten 3, die ich permanent mein ganzes Schulleben lang hatte, in Deutsch, kann man Journalistin und Autorin werden. Und ich glaube, es liegt nämlich einfach daran, dass man in der Schule lauter Sachen schreibt, die man gar nicht schreiben mag. Also so Inhaltsangaben und Gedichtanalyse und über Oxymorons und frag mich was, ich kann hier alle gar nicht mehr, diese ganzen Henyadjoins und Dactylus und sonst was. Das hat ja alles nicht damit zu tun, weswegen wir gerne Geschichten lieben. Sobald man etwas schreiben konnte, was wirklich einen Sinn macht und was auch wirklich Spaß macht und auch Leute unterhält oder informiert, also du hast ja einen großen Informationsgehalt in deinen Büchern, dann hat es plötzlich Spaß gemacht, fand ich.
Ja, hast du mal reingelesen?
Ja, klar habe ich reingelesen. Ich lese auch nachher noch was vor. Genau. Ja, ich finde es unglaublich spannend und ich finde es auch sehr schön, dass das so nahbar ist mit den beiden Protagonisten.
Und ich versuche mich immer in meine Anna reinzuversetzen. Was denkt ein 10-jähriges Mädchen jetzt und was sagt die in dem Moment oder was glaubt sie? Ja, und Ich denke, dass ich dadurch vielleicht meine Bücher auch ein bisschen kurzweilig gestalte für die Kinder.
Dann schreibst du also die Bücher eigentlich, um weiterhin Kind zu bleiben. Ein neugieriges Kind, das etwas lernen will.
Ich bin neugierig, ja, das stimmt. Oder wissbegierig, nennen wir es mal so.
Was braucht es noch außer guten Deutschnoten oder auch nicht guten Deutschnoten, um Autor oder Autorin zu werden? Also Neugier und was noch?
Ich glaube, es braucht auch ganz viel Durchhaltevermögen. Weil ich habe die letzten 10 Jahre auch schon allein dadurch, dass ich meinen eigenen Verlag habe, ich habe schon ganz schön viele Dämpfer abbekommen. Und dadurch, dass ich mich eben in einer literarischen Nische befinde, nicht nur historisch, sondern eben auch noch für Kinder, ja, werde ich immer wieder auch mal belächelt. Also von daher, es braucht auch wirklich einen Panzer.
Und ein Zurücklächeln?
Ein Zurücklächeln geht manchmal nicht, weil es einfach auch manchmal ein bisschen weh tut. Aber sagen wir mal so, ich bin auch wahnsinnig mutig, ich bin aber auch wahnsinnig zielgerichtet. Ich weiß, was ich will, ja. Ich habe hier so einen Bilderrahmen mit meinem Spruch, den ich immer wieder mal anschaue, weil ich es manchmal wirklich brauche. Und da steht drauf, kein Berg zu hoch und kein Weg zu weit. Und manchmal muss ich mich echt daran festklammern, weil ich weiß, boah, jetzt bringe ich hier wieder ein Buch raus. Das muss ich jetzt wieder hier positiv vermarkten und positiv unter die Leute bringen. Oder auf einer Messe muss ich mich wieder irgendwie dumm anlächeln lassen. Und um nochmal den Bogen zu spannen zu deiner Frage, ich brauche manchmal wahnsinnig viel Mut, auch sehr viel Geld im Übrigen. Sehr, sehr viel Geld brauche ich manchmal pro Buch, ja.
Und dann nicht zu wissen, wie entwickelt sich die ganze Sache weiter, weil der Markt ist einfach unberechenbar, ne?
Der Markt ist nicht nur unberechenbar, der Markt ist auch grausam. Und vor allen Dingen meine Zielgruppe, die Kinder, die sind sehr ehrlich. Und wenn denen etwas nicht gefällt, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass es ja nicht gelesen wird. Aber das ist jetzt eigentlich mein geringstes Problem. Ich habe tatsächlich mal was rausgebracht, nämlich kleine Bilderbücher. Die sind, ich würde jetzt mal sagen, die sind gefloppt. Aber nicht wegen des Marktes, sondern ganz einfach an den Hürden, die ich als Verlegerin hatte. Also der Buchhandel ist da ziemlich grausam und der Zwischenbuchhandel auch. Also Zwischenbuchhandel ist das, wo der Buchhandel einkauft, weil einfach die kosten 2,49 Euro und haben sie gesagt, nö, der Aufwand lohnt sich nicht. So, und das ist etwas, wo ich nichts machen kann. So, und dann habe ich da so 8.000 Büchlein, 9.000 Büchlein und dann schaue ich mal, dann ist das mein Risiko. Und das ist so manchmal etwas, wo man sich echt überlegt, boah, für wen oder was mache ich das, ja?
Boah, das klingt nach einem echten schwierigen Ding. Also ich meine, auch wir haben natürlich immer mal damit zu kämpfen, dass, was weiß ich, unsere Bücher nur noch in der Midlist zu finden sind und dann eben auch nicht mehr im Buchhandel da sind, sondern nur noch auf Bestellung im Buchhandel. Aber immerhin auf Bestellung geht es ja alles. Aber so muss man natürlich auch erstmal über eine gewisse Wahrnehmungsschwelle kommen. Und die ist in heutigen Zeiten ja auch nicht so einfach.
Nee, eine Wahrnehmungsschwelle, ja, das ist eine Hürde manchmal.
Ja, aber du profitierst ja davon, dass quasi München und die Historie um München und um Bayern ja auch Schulklassstoff ist. Also in der 4. Klasse beschäftigt man sich ja mit München, ne?
Richtig, genau. Das ist Schulklassstoff. Genau, das ist wiederum mein Vorteil, weil ich habe da mittlerweile einen sehr, sehr guten Stand und ich habe einen festen, wenn ich es mal so nennen soll, Kundenstamm. Ich habe Lehrer, die alle 2 Jahre, wenn sie eine 4. Klasse haben, immer wieder auf mich zukommen und ich habe viele Lehrer, die meine Bücher auch als Klassenlektüre nehmen oder den Eltern empfehlen. Da habe ich natürlich, Gott sei Dank, ja, meine Fans.
Wie viele Lesungen machst du so im Jahr? Wie viele Lesungen und Führungen?
Also ich mache in der Tat sogar gar nicht so viele Lesungen. Also ich kann die tatsächlich an 2 Händen abzählen. Es ist wirklich wenig im Gegensatz zu euch ISA-Autoren, weil ich eben nicht durch ganz Deutschland reise. Ich bin einfach hier durch mein Thema gebunden. Aber was ich mache, das sind eben die Stadtführungen und zu Hochzeiten, wenn es in der Schule eben Thema ist, kann es passieren, dass ich 4 Tage die Woche gehe und vielleicht sogar 2 Führungen hintereinander habe an einem Vormittag. oder wie es jetzt nach den Corona-Zeiten war, also nach Pfingsten, durften Stadtführungen wieder stattfinden. Und ich habe tatsächlich mich überhaupt nicht mehr retten können vor Terminen. Und manchmal musste ich zwei Klassen zusammenführen. Und die Höchstzahl, die ich mal hatte, waren 48 Kinder in einer Führung. Also jetzt, seit Pfingsten, also ich habe bestimmt 20, 25 Führungen gehabt, weil sich es eben so geballt hat und weil alle danach gelächzt haben und den Kindern nochmal ermöglichen wollten.
Wie ist Corona bei dir vorbeigezogen? Was hast du gespürt?
Eigentlich sehr schmerzlich. Schmerzlich auf der einen Seite, aber andererseits auch sehr positiv. Also ich habe zwei Standbeine. Das eine Standbein ist eben meine Autorentätigkeit mit den Stadtführungen, dem Schulklassenprogramm, das ich habe. Und das ist mir tatsächlich wirklich komplett weggebrochen. Ich hatte keinen Plakatverkauf mehr für die Schulen. Ich hatte keine Stadtführungen mehr. Keine Klassensätze sind verkauft worden. Ganz, ganz wenige Bücher. Also das ist wirklich, ich würde mal sagen, zu 95% weggebrochen. Ich hatte aber Glück, denn mein zweites Standbein sind ja die Ortschroniken für Kinder, die ich schreibe für Gemeinden und Kleinstädte. Und da hatte ich gerade, war ich gerade während Corona noch am Fertigstellen der Ortschronik für Ismaning. Und dann ging das nahtlos über in die Ortschronik von Kirchheim. Und so eine Ortschronik dauert bei mir tatsächlich ein Jahr, bis die fertig ist. Und deswegen habe ich echt gut zu tun gehabt. Und ich hatte zwar keinen Umsatz, aber zu tun.
Ich glaube, da bist du nicht die Einzige. Es trifft sehr viele. Also ich habe ja auch weniger Lesungen gemacht, aber dafür mehr geschrieben. Und auch mal ein Projekt umgesetzt, von dem ich noch nicht weiß, ob es einen Verlag nehmen wird. Aber ich glaube, so wie du haben es ja viele gemacht. Und wenn ich es jetzt so richtig mitbekommen habe, haben wir auch wahnsinnig viel Konkurrenz bekommen. Und da lauter Leuten, die eben jetzt eigentlich künstlerisch auftreten, also Sänger und Rapper und auch aus anderen Branchen. Und die haben jetzt alle Bücher geschrieben und die kommen jetzt allesamt auf den Markt.
Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir immer wieder denke, boah, ich strampel mich hier seit 15 Jahren ab. Ich strampel und strampel und dann kommt jemand und nur weil er Skirennläufer ist oder Fußballspieler, kann er jetzt auf einmal ein Kinderbuch rausbringen. Ich weiß, die kommen jetzt gerade alle auf den Markt und ich denke mir immer, boah, Neid.
Das kann ja noch werden. Das kann ja mit dem Museumsführer und mit Ors noch werden. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest bei einer Fee, und Feen kommen ja in allen unseren Büchern gerne mal vor, was wäre das?
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde mir tatsächlich einen Koch wünschen. Weißt du das? Und wenn dann da jemand kommt und sagt, oh, da habe ich eine Idee, dann mache ich dies, das und jenes. Weil ich würde mich so freuen. Das ist mein größter Wunsch, ja.
Was wünschst du dir für dein nächstes Projekt? Was hast du vor nach dem Museumsführer?
Oh, etwas ganz Interessantes vor. Das ist auch ein Projekt oder ein Gedanke, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren schwanger gehe. Ich werde ein Arbeitsbuch für die Grundschulen rausbringen zum Thema München, so ein DIN A4, 20 Seiten, wo alles drinsteht über München. Und mein Ziel ist, da so ein Vademecum zu erschaffen für alle Schüler und Lehrer, damit sie den gleichen Wissensstand auf einer nicht hochtrabenden, sondern auf einer informativen und wirklich guten Ebene haben, eine Grundlage für alle Grundschulen. Und das soll im Übrigen noch dieses Jahr fertig werden. Ich beginne im Oktober.
Petra, da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen.
Ich habe mir tatsächlich für nächstes Jahr vorgenommen, ein halbes Jahr lang nichts zu tun.
Und dann kannst du dir in Ruhe von deinem Koch eine Buchstabensuppe machen lassen. Ich glaube, meine ist jetzt schon ganz schön kühl geworden.
Nee, von meinem Koch erwarte ich was anderes. Also da erwarte ich wirklich schon was Feines, gell? da erwarte ich Verwöhnung.
Da bin ich ja mal gespannt. Was ist eigentlich dein Lieblingsbuchstabensuppenwort?
Indianer-Ehrenwort. In meiner historischen Krimireihe im Gegenwartsteil, da unterhalten sich ja ganz häufig der Opa Leander und seine Enkelin Diana. Und immer wenn der Opa nicht so ganz bei der Wahrheit bleibt, dann bekräftigt er das Ganze natürlich, indem er schwört, und zwar Indianer-Ehrenwort. Und die Anna, die wird von Band zu Band natürlich schlauer und weiß, wenn der schon anfängt mit Indianer, dann weiß sie schon, ah ja, jetzt schummelt er wieder, jetzt will er sie wieder überreden oder jetzt, ja, jetzt kommt wieder irgendeine Räuberpistole.
Du, liebe Petra, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich. Viel Erfolg mit dem Museumsführer, den ich natürlich auch gleich kaufen werde. Werde aber jetzt gleich dann mal was noch aus den Abenteuer München vorlesen.
Ich bedanke mich bei dir.
Ja, danke für das Gespräch. Bis demnächst wieder.
So, liebe Petra, jetzt haben wir die ganze Zeit von deinen Büchern gehört. Jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir auch was draus hören. Und ich würde ein kleines Stück daraus vorlesen. Das ist aus dem 6. Band von Abenteuer in München, Mysteriöse Botschaften. Und es spielt 1810, also zur königlichen Hochzeit, die später zum Anlass des Oktoberfests wurde. Wieder sind die beiden Zwillinge Anna und Ben die Hauptfiguren. Und sie sind gerade unterwegs vom Theodor Park, also dem Englischen Garten heute. Und sie haben eine lustige Begegnung. Als sie in Höhe des Monopteros waren, blieb Walburga abrupt stehen, horchte und begann zu lächeln. Kurz darauf hörten auch die Kinder das Geräusch, das ihr Kindermädchen wieder freundlich stimmte. Es näherte sich mindestens eine Kutsche. Walburga trat an den Wegrand und blickte neugierig in die Richtung, aus der das Abrollen der Wagenräder zu hören war. Und da, etwa 100 Schritte entfernt, sahen sie die herrschaftliche Kutsche der Wittelsbacher anrollen. Doch was war das? Direkt dahinter war noch ein Pferdegespann, nämlich das des Kutschers Franz Xaver Kränkel. »Hü, hü, los, voran!« kommandierte er sein Pferd, das daraufhin noch schneller lief. »Der überholt doch jetzt nicht die königliche Kutsche?« rief Ben aufgeregt. »Ha, das ist doch der holde Kutscher Kränkel, der schönste Mann weit und breit!« flötete Walburga mit süßlicher Stimme, strich sich ihr Kleid glatt und ordnete ihre Haare. »Egal, wer da vorne auf dem Kutschbock sitzt, Walburga, es ist strengstens verboten, die Kutsche der Wittelsbacher zu überholen. Das ist Majestätsbeleidigung«, erklärte Ben. »Ach, der ist so fesch, den würde ich gleich morgen heiraten.« »Walburga, träumst du?« lachten die drei Kinder. Die Kutsche der Regenten Münchens kam näher. Walburga setzte ihr schönstes Lächeln auf. Die Kinder gingen vorsichtshalber mit den Hunden in die Wiese neben den Weg, denn es könnte eng werden. Kränkels Kutsche rollte rasant heran. Das royale Pferdegespann näherte sich der kleinen Gruppe und war nun gut 40 Schritte entfernt. Walburga klimperte heftig mit den Wimpern, doch plötzlich verfinsterte sich ihre Miene, denn neben dem feschen Franz Xaver Kränkel erkannte sie Fanny auf dem Kutschbock, die Köchin, die den Kutscher verliebt anblickte. Doch der hatte nur Augen für das Gespann vor ihm, das er genau in dem Moment überholte, als er an der kleinen Gruppe vorbeischoss. Walburga und Anna machten einen Knicks und die beiden Buben verneigten sich. Ein jeder von ihnen konnte aber hören, was der Wittelsbacher dem Kutscher zurief und welche Antwort er bekam.
»Er weiß wohl nicht, dass das Vorfahren verboten ist«, rief Ludwig erzürnt.
Woraufhin er vom Lohnkutscher die passende Antwort bekam.
»Wer Co? Der Co«, rief Kränkel, zwirbelte sein Schnurrbart und grinste frech.
»Jetzt hat sich's ausgelöffelt«,